Geliebte Gemeinde, nachdem Leni gerade ihr Zeugnis gegeben hat, habe ich gedacht, ja, was soll man dazu überhaupt noch mehr sagen? Aber vielleicht hat uns der Predigtext von heute ja noch was dazu ergänzen oder Unterfütterndes mitzugeben. Wenn man in der letzten Zeit oder vielleicht auch immer schon, wenn man Nachrichten guckt, finde ich diese Bilder und Berichte von Leiden oft schwer auszuhalten. Hungernde Kinder im Jemen, Flüchtende auf dem Mittelmeer oder auf den anderen Routen, die Menschen in Syrien im anhaltenden Ausnahmezustand, aber auch ganz frisch, ganz neu, ganz anders der Missbrauchsskandal, wo so viel Leid geschehen ist und jetzt benannt wird, oder Opfer von Naturkatastrophen. Es ist schwer auszuhalten, finde ich. Ich finde das ziemlich unerträglich und habe lange überlegt, ob ich euch heute Morgen die Beschäftigung damit zumuten kann oder soll oder muss. Und wenn man auf Not blickt, auf Leiden, finde ich, ist das so in drei Stufen, in denen man dem immer näher kommt. Das eine ist der Blick auf die Not von außen, so bei Bildern, in den Nachrichten. Das nächste ist dann das Mittragen der Not eines nahen Angehörigen oder Freundes, Freundin. Und das Ängste ist das Ertragen von eigener Not. Auch der Lesungstext hat uns eben schon auf die Fährte gebracht. Leni hat mich im Vorfeld gefragt, ist das zu heftig? Können wir das aushalten? Können wir uns das zumuten? Uns das an vollkommen unverschuldet. Und die darin, in dieser Spannung, trotzdem hoffnungsvoll und vertrauensvoll weiterglaubt. Und das gilt ja nicht nur in Bezug auf Corona. Es gibt auch bei uns in der Gemeinde gerade viele, die es echt schwer haben, die krank sind, unabhängig von Corona, die Schmerzen haben, die sich sorgen um kranke Angehörige, die Lasten tragen, die eigentlich zu schwer sind. Und manche beschreiben das als große Herausforderung, sich in ihrem Leiden nicht von Gott verlassen zu fühlen. Im ersten Lied haben wir eben gesungen, du gibst und nimmst hinweg, dein Name sei gelobt. Das sind Hiobs Worte. Und von Hiob stammen auch die Verse, die heute unser Predigttext sind und die uns auf eine gute Fährte setzen können, wie wir zu so einer Haltung kommen, die diese Spannung aushält. Weil ich glaube, dass wir damit nicht nur gut durch die nächsten schweren Monate kommen können, sondern auch weit darüber hinaus. Also habe ich mich und damit dann auch euch dem vorgeschlagenen Predigttext für heute gestellt, Hiob 19, die Verse 21 bis 27. Erbarmt euch über mich, erbarmt euch, ihr meine Freunde, denn die Hand Gottes hat mich getroffen. Warum verfolgt ihr mich wie Gott und könnt nicht satt werden von meinem Fleisch? Ach, dass meine Reden aufgeschrieben würden, ach, dass sie aufgezeichnet würden als Inschrift, mit einem eisernen Griffel und mit Blei für immer in einen Felsen gehauen. Aber ich weiß, dass mein Erlöser lebt. Und als der Letzte wird er über dem Staub sich erheben. Nachdem meine Haut noch so zerschlagen ist, werde ich doch ohne mein Fleisch Gott sehen. Ich selbst werde ihn sehen. Meine Augen werden ihn schauen und kein Fremder. Danach sehnt sich mein Innerstes in meiner Brust. Hiob ist total am Ende. Er, der so erfolgreich und gesegnet war, er, der so ein Vorbild war, fromm und gottesfürchtig und rechtschaffen. Hiob war reicher, als man sich das vorstellen kann. Und er hatte 10 Kinder. Hiob war der Inbegriff des perfekten Menschen. Aber jetzt sitzt er im Staub und hat alles verloren. Alle seine Angestellten wurden von Fremden ermordet. Nur jeweils einer wurde am Leben gelassen, um diese Nachricht dann noch zu überbringen. Das erinnert mich an die Filme, wo so Piraten oder marodierende Banden durch die Gegend ziehen und immer einen am Leben lassen, damit er die Nachricht noch weitersagen kann, um dem von dem Grauen zu erzählen. Alle seine verschiedenen Tiere werden umgebracht. Und als wäre das nicht schlimm genug, stürzt das Haus ein, in dem Hiobs 10 Kinder gerade ein fröhliches Fest feiern. Und alle kommen um. Und zum Schluss wird Hiob selbst schwer krank. Geschwüre breiten sich auf seinem ganzen Körper aus und er ist bis zur Unkenntlichkeit entstellt. So schlimm steht es um ihn, dass seine Frau längst den Glauben verloren hat. Und die ist total unverständlich, warum Hiob nicht auch Gott endlich abschwört. Es ist wirklich schwer auszuhalten, was Hiob in diesen ersten 2 Kapiteln des Buches alles geschieht. Alles, was sein Leben lebenswert scheinen ließ, alles ist zerbrochen. Aber Hiob hat Freunde. Und diese Freunde, die machen erstmal alles richtig. Wie aus einem Lehrbuch für Seelsorge. Die kommen. Die setzen sich mit Hiob auf den Boden und halten das Leid mit ihm aus. Die schweigen 7 Tage und 7 Nächte mit ihm. Und sie warten, bis er als Erster redet. Und als er den Mund aufmacht, verfluchte er seinen Tag, heißt es am Anfang von Kapitel 3. Hiob klagt, der verflucht den Tag seiner Geburt. Er kann das Leiden nicht mehr ertragen. Und je mehr er darüber nachdenkt, desto mehr gerät er an die Grenzen dessen, was er verstehen oder sich erklären kann. Er empfindet das Leid, in dem er steckt, als bodenlose, tiefe Ungerechtigkeit. Und das können die Freunde dann doch nicht mehr aushalten. Die suchen nach Erklärungen. Hiob, wenn es dir so schlecht geht, dann muss es dafür einen Grund geben. Denk doch noch mal nach. Denk dran, Gott straft die, die Unrecht tun und die ihn nicht achten. Das ist ihre Theologie. Das ist die Linie, in der sie Gott bisher kannten. So muss es sein. Wenn es einem so schlecht geht, dann wird das einen Grund haben. Und wenn wir nur rausfinden, wie er schuldig geworden ist, dann kann er vielleicht Buße tun. Und dann können wir ihm helfen, dass Gott ihm vergibt und dass alles wieder gut wird. Aber Hiob hält dagegen. Wieder und wieder wehrt er sich gegen diese Erklärungsversuche der Freunde. Es wird deutlich in diesem Buch, wie sehr Hiobs Schicksal auch das Gottesbild seiner Freunde in Frage stellt. Die wissen ja um seine Frömmigkeit. Und das passt alles nicht zusammen, was da passiert. Will Gott Hiob vielleicht prüfen? Oder war Hiob vielleicht überheblich? Oder ist das Leiden eben doch eine Strafe Gottes? Die spielen alles durch. Und die diskutieren und suchen nach Erklärungen. Bei Hiob gehen alle diese alten theologischen Denkmuster nicht auf. Allein der Gedanke daran, es könnte eine Strafe Gottes sein, drückt Hiob noch mehr nieder. Die Idee, dass auf Wohlverhalten Glück und Segen und auf Fehlverhalten Leid folgt, das mag der allgemeinen Erfahrung entsprechen, aber für Hiob geht diese Gleichung oder diese Tauschhandlung nicht auf. Und anders als Hiobs Freunde glaube auch ich, bei Gott geht die nicht auf. Im Gegenteil, bei Hiob zeigt sich, wie verletzend, wie quälend die Anwendung allgemeiner Einzelschicksal sein kann. Ich erinnere mich auch an einige Gespräche mit manchen von euch, in denen ich sehr deutlich gesagt habe, wie gefährlich ich jede Art von Wohlstandsevangelium finde. So eine Rechnung Du bist reich und erfolgreich und schön, also hat Gott dich offensichtlich gesegnet. Also bist du offensichtlich ein guter Mensch. Und auf der anderen Seite, du bist krank, du hast deinen Job verloren, dir geht's schlecht, dann hast du bestimmt nicht genug geglaubt. Dann hast du was falsch gemacht und trägst eine versteckte Schuld mit dir rum. Diese Gleichung ist eine Lüge in ihrer Verallgemeinerung. Wie sehr? Das sehen wir hier bei Hiob. Es gibt ja eine Rahmenhandlung um diese Reden Hiobs und seiner Freunde und Gottes herum. Die kundigen Bibelleser kennen sie bestimmt. Diese Rahmenhandlung versucht auf ihre Weise eine Erklärung für das grundlose Leiden zu geben, dem Hiob ausgeliefert ist. In diesen Szenen, die auch Goethe zu seinem Faust inspiriert haben, da spielt der Satan eine Rolle. Ihm legt der Erzähler es in den Mund, Gott darauf hinzuweisen, dass es für die Menschen sehr leicht ist, an Gott zu glauben, wenn es ihnen gut geht. So eine Tauschhandlung eben. Du gibst mir Gutes, ich glaube an dich. Oder auch andersrum. Ich bin fromm und mache alles, wie du, Gott, das willst und dafür werde ich gesegnet. Mit diesem Vorwurf trifft er durchaus einen wunden Punkt, wenn man sich überlegt, was Menschen bei Gott suchen. Menschen wollen einen Schutzgott, einen Wohlstandsgott, einen Erfolgsgott. Aber was passiert, wenn das alles ausbleibt? Diesem Experiment wird der Hiob ausgeliefert. Und da wird es jetzt auch für uns persönlich. Was passiert mit deinem Glauben, wenn da was bröckelt? Aus welchen Motiven glaubst du überhaupt? Und an wen eigentlich? Das ist die Frage, die unter der ganzen Geschichte auch an uns persönlich gestellt wird. Und wir müssen ja genau wie hier einsehen, dass auch all das Gute, was wir bekommen, nicht unser Verdienst ist. Der Versuch, eine Begründung für das Leiden Hiobs zu finden, der scheitert. Den Freunden gelingt das nicht, selbst eine befriedigende Antwort auf diese so drängende Frage nach dem Warum zu finden. Und ihre Überlegungen, ihre Spekulationen und auch ihre eindringlichen Reden haben Hiob nicht getröstet, sondern alles nur noch schlimmer gemacht. Erbarmt euch über mich, erbarmt euch, ihr meine Freunde, denn die Hand Gottes hat mich getroffen. Warum verfolgt ihr mich wie Gott und könnt nicht satt werden von meinem Fleisch? So sagt er dann in unserem Predigttext. Hiob fleht um Erbarmen, aber nicht bei Gott. Die Leiterfahrung durch feindlich gesinnte Menschen ist der Grund seiner Klage, mit der er sich dann an Gott wendet und sagt, hilf mir raus, erbarm dich, sie sind so gemein zu mir. Sondern es ist genau andersrum. Hiob ist jetzt überzeugt, dass niemand, er selbst nicht und auch kein ungesühntes Verbrechen, kein anderer Mensch, keine sonstige Macht, also niemand anders als Gott selbst es sein kann, der für sein Elend verantwortlich ist. Der Gott, von dem er vorher all das Gute erfahren hat, der scheint plötzlich sein Feind geworden zu sein. Und das ist selbst für Hiob, der schon so viel erfahren hat und ertragen hat, schwer auszuhalten. Gerade jetzt bräuchte er Beistand, bräuchte Trost, bräuchte mitmenschliches Erbarmen. Aber die Antwort- und Trostversuche seiner Freunde, die erlebt er nur als Verschlimmerung seiner Situation. Vielleicht habt ihr sowas auch schon erfahren. Dass liebgemeinte Worte von Menschen es eigentlich nur schlimmer machen. Und damit ist man dann wirklich ganz unten angekommen. Genau da, also wo Hiob jetzt sitzt, als er diese Sätze unseres Predigttextes sagt oder schreit oder vielleicht auch stöhnt. Die Geschichte von Hiob ist die Geschichte der Ungerechtigkeit. Mitten in einem Buch, das von Gott handelt, von Gott, dessen Wesen Gerechtigkeit, Barmherzigkeit und Treue sind. Diese Geschichte ist eine Ausnahmegeschichte über eine Ausnahmefigur in einer Ausnahmesituation und für Ausnahmesituationen des Lebens. Und sie ist definitiv eine der radikalsten Geschichten der Bibel und vielleicht auch eine der modernsten, eine für Menschen unserer Zeit. Die beantwortet zwar nicht unsere Fragen, aber sie stellt sie wenigstens. Die Frage nach der Gerechtigkeit ist ja nicht nur eine soziale und politische, sondern sie ist eine Frage an die Ordnung in der Welt und an den Ursprung aller Dinge, an Gott. Das Gefühl, dass gerade das Leid unerträglich ungerecht ist, das können wir ja nicht wegschieben. Und wer immer die Welt mit Gott in Verbindung bringt, muss die Frage aushalten, ob Gott ungerecht ist. Das ist die Frage Hiobs. Und es ist auch die Frage, die sich dem Betrachter stellt, der zuschaut, wie Jesus der Prozess gemacht wird, wie er gefoltert und verurteilt wird. Der Unschuldige. Hiob bleibt aber dabei. Ich habe nicht gesündigt. Ich hielt meinen Fuß auf Gottes Bahn und ich wich nicht ab. Ich übertrat Gottes Gebote nicht. Seine Worte habe ich bei mir bewahrt. So sagt er es in Kapitel 8, 23. Und zugleich hält er fest an Gott. Er klagt ihn direkt an. Er wendet sich an ihn, nicht von ihm ab. Und damit ist er ja nicht der Einzige in der Bibel. Es gibt einige harte Klagen gegen Gott in dem Psalm. Der Schrei Jesu am Kreuz, ein Zitat aus Psalm 22, der richtet sich ja gegen Gott. Mein Gott, warum hast du mich verlassen? Gott ist so fern, dass er ihn nicht mehr spüren kann. Aber dieser Schrei gibt Gott nicht auf. Martin Luther hat gesagt, man muss gegen Gott zu Gott fliehen oder von Gott zu Gott. Und da, wo man Gott nicht versteht, zu Gott. Die ganze Widersprüchlichkeit des Lebens findet in ihm zusammen. Hiob führt Klage gegen Gott. Er wirft ihm die erlebte Ungerechtigkeit vor und gibt ihn genau deshalb nicht auf. Hiob findet genau aus diesem Ringen die Kraft und den Mut, Hoffnung zuzulassen. Da, wo er wirklich ganz, ganz unten ist, da sagt, schreit, stöhnt, Hiob diesen Satz, den wir manchmal fast schon so daher singen: Ich weiß, dass mein Erlöser lebt. Und als der Letzte wird er sich über dem Staub erheben. Das sagt er lange, bevor es eine alttestamentliche Auferstehungshoffnung gibt. Und Jahrhunderte, bevor Jesus am Kreuz für uns Erlöser wird. Der Erlöser, das ist ein hebräisches Wort, dessen Bedeutung für uns ganz viel, will ich euch das nicht vorenthalten. Goel ist ein Wort aus dem sozialen Leben Israels. Goel, eigentlich auf den Löser angewiesen, ist einer, der so verarmt ist, dass er aus eigener Kraft seinen Besitz oder auch seine Person nicht mehr halten kann. Er hat nichts mehr, was er den Forderungen seiner Gläubiger anbieten kann. Und wenn der Gläubiger ihm dann keinen Schub oder kein Darlehen, kein Kredit mehr gewährt, dann ist die Stunde der Pfändung gekommen. Und das ist die Stunde, wo der Goel gerufen wird. Das ist in übertragenem Sinne Hiobs Lage. Er hat nichts mehr anzubieten. Und jetzt bleibt ihm nur noch der Ruf nach dem Goel. Und das hat, so ist es in Levitikus 25 vorgeschrieben, ein naher Verwandter zu sein. Goel ist einer, der mit dir verwandt ist. Nur der kann dein Löser sein. Und dieser nahe Verwandte ist rechtlich verpflichtet zu helfen, wenn er gerufen wird. Wer einen Verwandten als Goel anruft, der erkennt damit an, dass dieser Verwandte mächtiger ist als er. Der muss wirtschaftlich überhaupt in der Lage sein zu helfen. Indem Hiob also auf Gott als seinen Goel verweist, gesteht er sich und Gott ein, dass er mit leeren Händen dasteht. Ich selbst werde ihn sehen, meine Augen werden ihn schauen und kein Fremder, so übersetzt es Luther. Man kann das aber auch übersetzen und keinen Fremden. Ich werde meinen Goel, der lebt, sehen und keinen Fremden. Gott, der ihm so unverständlich geworden ist, ist trotzdem ihm kein Fremder, sondern sein naher Verwandter. Einer, der für ihn einsteht. Mit dieser Erwartung Gottes als sein Ziel durchkreuzt Hiob die beiden Möglichkeiten, die Satan bisher für das Verhältnis zwischen Mensch und Gott gesehen hatte, wie wir sie in der Rahmenhandlung beschrieben kriegen. Ihr erinnert euch vielleicht daran. Satan behauptet, es gibt entweder ein Tauschverhältnis, fromm sein, Segen bekommen, oder eben der ohnmächtige Mensch wird der Willkür des mächtigen Gottes ausgeliefert. Das Konzept mit dem Löser, das bricht die hergebrachten Alternativen auf und eröffnet neue Möglichkeiten. Solange der Mensch zwischen den beiden Alternativen zu Gott steht, entweder zu handeln oder als Ohnmächtiger auf seine willkürliche Gnade angewiesen zu sein, kann er gar nicht wirklich mit Gott in Beziehung treten. Diese schlichte Alternative ist satanisch, ist eine Lüge, lehrt uns das Hiob-Buch. Und Hiob durchkreuzt sie, indem er Gott als seinen Goel vertraut. Dieser Löser ist eben nicht irgendwer, sondern er ist ein naher Verwandter, ein Blutsverwandter. Was sich daraus für unseren Glauben an Jesus Christus als unseren Erlöser ergibt, dazu sage ich an Karfreitag mehr. Mich hat das gepackt und ich freue mich schon, Karfreitag wieder dran zu sein und diesen Faden wieder aufnehmen zu können. Für Hiob tritt Gott ein. Der wird im weiteren Verlauf des Buches Recht geben und er wird ihn wiederherstellen, aus dem Staub erheben und von Neuem segnen. Und Hiobs Worte werden zwar nicht in Fels geschrieben, wie er sich das in dem Predigttext gewünscht hat, aber doch für alle Zeiten aufbewahrt und weitergegeben als Teil des Wortes Gottes, der die Widersprüche in sich zusammenhält und uns so nah ist, dass er für uns eintreten kann, wenn nichts anderes mehr zu halten scheint. Da und daraus erwächst kräftige Hoffnung. Ich finde, es ist unfassbar, was in diesem Hiob-Buch alles drinsteckt. Noch lang weitermachen, aber damit ihr für heute, für euer Leben, für euren Alltag wirklich was mitnehmen könnt, bringe ich das zum Schluss jetzt nochmal auf drei kurze Punkte, die uns zu dieser Haltung helfen können, die ich am Anfang beschrieben habe. Eine Haltung, die Spannungen aushält und hoffnungsvoll und kraftvoll weiterglaubt. Das erste ist, bei manchem Leid gibt es einfach keine Antwort auf das Warum. Das zweite, die Deutungshoheit über das eigene Leid sollten wir dem Leidenden überlassen und es mit ihm aushalten. Das ist der beste Trost. Und das dritte, wo es uns selbst betrifft, von Gott zu Gott fliehen und in der Tiefe an diesem trotzigen Ich aber weiß, dass mein Erlöser lebt, festhalten und es ihm vorhalten. Er ist der Erlöser, der, wenn er gerufen wird, für uns einsteht. Und der Friede Gottes, der all unser übersteigt, der bewahre eure Herzen und Sinne in Christus Jesus. Amen.